Dankeschön. Gott wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich auf Händen tragen. Und als letztes, was überhaupt auf dieser Welt passiert, die Engel werden die Erlösten und die Menschen überhaupt nach Hause tragen. Ich werde nie vergessen, ich bin in Brackenheim, das ist bei Heilbronn, bin mit einem Bruder zusammen, ja, der liegt im Sterben, ich bete mit ihm, singe mit ihm und lese aus der Bibel vor. Und plötzlich sagte, tu die Vögel hier raus. Habe ich gedacht, da sind keine Vögel da. Aber auf dem Nachhauseweg habe ich drüber nachgedacht, das waren Engel, die ihn abholen wollten. Kurze Zeit später wurde er abgeholt von dem lieben Gott. Er wird seinen Engeln befehlen. Halleluja. Ja, mir geht es heute um die Wohltaten Gottes, was Gott segnet, was Gott macht und dergleichen. Gott segnet immer das, was ihm wohl gefällt. Ihm gefällt es wohl, die Erlösung heimzuholen zu sich, in sein Reich, zu seinem Thron. Was gefällt Gott? Ja. Und was Gott gefällt, das gefällt auch mir. Ja. Deshalb gehe ich in Urlaub. Deshalb ja, versuche ich, das Beste aus meinem Leben zu machen, das Perfekte. Gott gefällt das Perfekte, Vollkommene, das Gute, die Schöpfung, die Natur. Die Natur ist vollkommen. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heiß Verlangen von der Erde los, hat Eleonore von Reuss gesungen. Ja. Und alles, was Gott angeguckt hatte nach der Schöpfung, es war sehr gut. Ja. Das ist die Schöpfung, was Gott uns gegeben hat. Ja. Deshalb gehen wir in Urlaub. Deshalb genießen wir die Natur. Das Böse gefällt Gott nicht, auch mir nicht. Ich will mit dem Bösen, mit dem Teufel nichts zu tun haben. Den lasse ich stehen. Ich kümmere mich nicht um den. Ja. Niemand will mit einem Dieb, einem Mörder was zu tun haben. Die sperrt man ein. In aller Liebe. Gott hat keinen Gefallen an dem Tod des Sünders, steht in meiner Bibel. Gott hat keinen Gefallen am Tod des Sünders, in aller Liebe. Er will, dass er sich bekehre und lebe. In Hesekiel Kapitel 36, Vers 24 und folgende Verse lese ich. Ich hole euch heraus aus den Völkern. Ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch. Dann werdet ihr rein sein. Ich reinige euch von aller Unreinheit. Wer liebt schon Schmutz? Ich liebe keinen Schmutz, keinen Dreck, kein Chaos. Ja, das Gute liebe ich. Und so weiter. Ich reinige euch, sagt Gott, von aller Unreinheit und von allen Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz auch von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ja, ich lege einen neuen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und meine Gebote achtet, bis ihr sie alle erfüllt. Ja, und dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ja. Unser Vorfahren, er hat ein Land gegeben im Jenseits drüben, ja, im Himmel am Thron Gottes. Und ich, ja, ein Land, das ich euren Vätern gab und ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und das ist meine Hoffnung hier auf dieser Welt. Ja, meine Hoffnung ist nicht diese Welt. Die Welt vergeht, ist alles so vergänglich, verstehst du, jetzt kommt der Herbst, da siehst du, wird alles trocken. Die Kastanien fallen vom Baum, verstehst du? Die Ernte muss eingebracht werden. Gott will, dass du lebst, dass du Erfolg hast, dass es dir gut geht, dass du dein Ziel erreichst. Und ich habe diese Tage darüber gepredigt, über Josef. Ja, Josef hat eine Bestimmung von Gott gehabt und jeder Mensch auf dieser Welt hat eine Bestimmung. Für was lebst du? Was ist der Sinn deines Lebens? Nicht nur essen und trinken, heiraten und Kinder zeugen oder was auch immer sein mag, ja. Gott will, dass du bleibst, und zwar ewig, mit deinen Vätern. Und er wurde versammelt zu seinen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob und all die Heiligen. Gottes Ziel ist nie Zerstörung oder Verurteilung des Sünders oder Vernichtung des Menschen. So viele Menschen glauben, mit dem Tod ist alles zu Ende. Nein, da fängt erst das Leben an. Gottes Plan ist bleiben. Und du sollst bleiben im Hause des Herrn immer da. Das hat er David gesungen. Ja, das, was kurzzeitig ist, ist das menschliche Glück und Freude, die vergehen so schnell, gehören zum Menschlichen. Das ist alles nur vergänglich, aber Gottes Wille ist ewiges Glück, ewiger Friede, ewige Freude, die nie vergeht. Rosen, die nie verblühen, die blühen im Himmel, nicht hier auf dieser Erde. Die verblühen so schnell. Ja, die Güte Gottes, die wir sehen und so weiter, die vergeht so schnell hier auf dieser Welt. Kaum geworden, so zerronnen. Die Güte, die Gott einem Menschen gibt, die vergeht nie. Das Göttliche ist ewig. Ich kann mich ewig erfreuen. Eine Liebe, die schnell entflammt und dann die erlöscht auch wieder schnell. Das ist eine menschliche Liebe. Eine Liebe, die unter schwierigen Bedingungen nicht erlöscht, sondern immer größer wird und ja und sich weiterentwickelt und innerlich wird und vertieft sich und so weiter. Das ist die göttliche Liebe, eine bleibende Liebe. Ja, bleibt in mir, sagt Jesus. Und das ist wichtig, dass wir in dieser Liebe Gottes bleiben. Das Göttliche existiert ewig. Hier ist alles mit Unterbrechung versehen. Gott will dich erhalten, dich bewahren, dich bestätigen. Genauso wie den Schächer am Kreuz. Heute noch mit mir wirst du im Paradiese sein. Ja, nicht irgendwann später, sondern jetzt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das Böse hat kein Recht, uns festzuhalten, uns zu ruinieren. Der Teufel hat kein Recht, dich krank zu machen. Er macht dich krank, aber wenn du von dieser Erde gehst, lässt du den ganzen Plunder hier, die ganze Krankheit, die Schwerhörigkeit, dein Gebiss, deine Brille, was du auch alles hast, verstehst du, das lässt du alles hier. Kann der Teufel das mitnehmen für seine Agenten? Ja. Gott will dich rechtfertigen. Gott gefällt, dich gerecht zu machen, dich heilig zu machen. Ja, aus den Sünden heilige, selige zu machen. Ihm gefällt es, aus dir was Besonderes zu machen, wie aus dem Josef, was wir gestern gehört haben. Ezekiel Kapitel 18, Vers 23 und 32, habe ich dir etwa gefallen am Tod des Schuldigen und nicht vielmehr daran, dass er seine, von seinen bösen Wegen lässt und am Leben bleibt. Ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, dass er stirbt. Gott hat nicht gefallen, dass du stirbst. Ja. Wir gehen nur von einer Stube in die andere Stube, vom Wartesaal zur Behandlung, zum Chefarzt, zum Doktor. Ja, und dann sagt er, kehrt um, dass ihr am Leben bleibt. Gott will nicht das Vergängliche, er will das Ewige. Ja, hier ist alles vergänglich. Ja, da fragt sich, ist das wirklich alles? Ja, ist das Bleibende? Ja, Gott will unsere Umkehr, eine neue Schöpfung. Gott will das Beste für unser Leben. Engeln wird er befehlen, dich auf Händen tragen. In Zephania Kapitel 3, Vers 14 und folgende Verse, da heißt es, hab Vertrauen, Jerusalem, der Herr wird dein Unrecht auslöschen. Das, was du hier erleidest, was du hier durchmachen musst an Bösem, Negativen, ja, mit dem Tod ist alles vorbei. Und deshalb, ich bin so getrost. Ich predige schon 55 Jahre und ich habe immer wieder den Leuten erzählt, mit dem Tod ist noch nicht alles aus, es geht erst richtig weiter. Das, was die Kommunisten sagen und die Atheisten sagen, mit dem Tod ist alles aus, nein, es geht erst richtig weiter. Es geht richtig weiter. Ich möchte dir Mut machen, verzage nicht. Ja, das Unrecht wird ausgelöscht, der Herr wird eure Unreinheit abwaschen, heißt es in diesem Zephania weiter, wenn ich dann lese. Ezekiel Kapitel 36, Vers 25, da lese ich, ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit, von allen euren Götzen. Gott reinigt uns und Gott heiligt uns in aller Liebe. Gott selbst, er macht uns ja zu dem, was ihm gefällt, ja, dass wir wohlgefällig werden zur Ehre Gottes, ja. Du sollst wohlgefällig werden. Und er macht es. Du musst dich nicht selber machen. Wir sollen nur der Heiligung nachjagen, steht in der Bibel, dass wir so werden, wie Gott es will, bereit sein zu allem. Und viele Menschen sind gar nicht bereit, wenn Gott an einem arbeitet, da gehen sie lieber nach Hause oder verlassen die Gemeinde. Was auch immer ist, wollen den Pastor Matthäus nicht mehr hören, ja. Selbst wenn wir noch so perfekt waren, wir lassen alles Irdische hier. All unseren ganzen Perfektionismus, das taugt nicht für die Ewigkeit, die unsere menschliche Vollkommenheit und Gerechtigkeit. Das ist alles nur Stroh. Korn will der Herr haben. Das, was innen drin ist, das innere Leben. Auf Golgatha sagte Gott ja zu uns. Er bekannte sich zu den Sündern, zu mir, zu dir. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist Gnade. Er akzeptiert uns so, wie wir sind. Und das ist das Schöne. Gott akzeptiert mich, wie ich bin. Ich muss mich nicht schöner machen. In London, da war ein Künstler, geht durch die Straße und dann sieht er so einen Penner, vergammelt, verstehst du, verkommen und dergleichen. Und dann sagt er, kannst du morgen zu mir in mein Atelier kommen? Ich will dich malen. Was macht dieser gute Penner? Er geht zu einem Service und tauscht sich da Zylinder, Fliege und Zweireiher und kommt hin und sagt, wer sind Sie denn, was wollen Sie? Ja, Sie wollten mich malen, aber ich sagte, aber nicht so. Ich wollte Sie so malen, wie Sie auf der Straße waren, wie ich Sie getroffen habe. Und der liebe Gott will uns so haben, wie er uns auf der Straße trifft. Billy Graham hat ein schönes Lied gehabt, immer wenn er Altarruf gemacht hat, so wie ich bin, so muss ich sein, so darf ich zu dir kommen, oh Gott. Ja, ich muss nicht einen Zylinder mir aufsetzen, eine Fliege, ein weißes Hemd und ein Zweireiher. Ich darf zu dem lieben Gott kommen wie ein Gammler, wie ein Hippie. Halleluja. Und das ist das Schöne dabei. Ich muss mich nicht verschönern, verbessern. Ja, er macht es dann nachher. Wenn ich bei ihm ankomme, er gibt mir ein weißes Kleid, ein Zylinder, eine Fliege. Er heiligt uns. Ja, Jesus Christus ist uns gemacht zur Heiligung und sowas alles, was auch sein sollte. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe und einfach zu Jesus komme, zu Gott komme. Die ganze Sünde hat er auf seinen Sohn abgeschoben und ihn zum Sünder gemacht, zum Verbrecher. Und in seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja. Da bin ich perfekt. Selbst wenn ich doch unperfekt bin. Und in meiner Bibel heißt es, und er wird meinen Mangel ausfüllen durch sein Reichtum. Halleluja. Und er hat sein Opfer anerkannt. Warum ich das weiß und warum ich es behaupten kann? Die Auferstehung. Wenn das Opfer Jesu nicht anerkannt worden wäre, wäre Jesus nicht auferstanden und wäre auch nicht in den Himmel gefahren und wäre auch nicht der Heilige Geist gekommen. Gott sei Dank, Gott hat es anerkannt und das ist für mich der beste Beweis. Er hat ihn angenommen und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ohne die Auferstehung müssten wir annehmen, dass das Opfer Jesu nicht, Gott nicht wohlgefallen hätte. Es war nicht vielleicht vollkommen, ja, oder nicht vollendet. Aber Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und dann verschied er. Ja, und dann starb er. Ist zu Gott gegangen. Die Auferstehung Jesu ist das Siegel Gottes. Die Sünde dieser Welt ist jetzt verschoben auf Jesus. Und deshalb, wer jetzt Jesus annimmt und an ihn glaubt, der ist ohne Sünde. Von dem Augenblick, da musst du nicht große Prozedur machen, nicht durch die Waschmaschine noch gehen, was weiß ich, Therapie machen. Einfach, wer den Sohn annimmt, der bekommt alles, was der Himmel zu bieten hat. Dann ist alles für Gott erledigt. Gott interessiert sich nicht mehr für deine Sünden. Und deshalb, wenn du jetzt betest, wenn du einmal gesagt hast, Jesus, vergib mir meine Sünden, dann musst du nicht mehr weiter beten, vergib mir meine Sünden, vergib mir meine Sünden. Na, du musst die Sünden nicht mehr nennen oder dich entsündigen. Du bist entsündigt durch Jesus Christus für alle Zeit und Ewigkeit. Ja. Gott wartet nicht auf, dass du ständig plärrst, vergib mir meine Sünden, Gott sei mir Sünder gnädig, Buß und Betag und den ganzen Zirkus. Das brauchst du nicht mehr. Lebe, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Durch Jesus Christus. Ihm sind alle deine Sünden egal. Er kann mit deinen Sünden sowieso nichts anfangen. Ich werfe deine Sünden, heißt es einmal in der Bibel, wo das Meer am tiefsten ist. Weißt du, wo das ist? Unten bei Japan, Marianengraben oder am Toten Meer. Er hat schon ja für alle Sünden der Welt die Strafe ertragen, ist der Herr Jesus Christus. Einer hat schon für die ganzen Sünden dieser Welt gelitten, der Herr Jesus Christus. Du musst nicht mehr plärren, vergib mir, vergib mir, vergib mir, vergib mir. Dir sind deine Sünden vergeben. Geh hin und sündige ihn fort nicht mehr. Das ist die Botschaft Jesu. Immer wieder. Lies mal die Evangelien. Für deine Sünden gibt es im Himmel keine Verwendung. Mit dem Tod ist alles zu Ende. Du lässt den ganzen Klump, den ganzen Mist, alles was falsch war in deinem Leben, das lässt du hier auf dieser Seite, im Diesseits. Das nimmst du nicht mehr ins Jenseits. Es gibt keinen Platz, wo man deine Sünden noch aufbewahrt. Keine Urne, kein Grab, kein Sarg, nichts. Ja. Darum ist es wichtig, dass du nicht mehr kramst in deine Sünden. Vergeben ist vergeben. Bei Jesus ist alles vergessen. Und deshalb, ich halte mich von den ganzen Esoterikern, die noch Familienaufstellung machen und kramen da in ihre Sünden, der Vorfahren und wo auch immer ist. Was Gott vergeben hat, ist vergeben. Wenn ich sage, Jesus, vergib mir alle meine Sünden, sind mir alle meine Sünden vergeben. Sünden, die ich getan habe, Sünden, die ich tue und Sünden, die ich noch tun werde. Verstehst? Ich habe Ablass von allen Sünden. Ja, da ist Vergebung. Die Forderung der Bibel ist, geh um und lebe. Gott will, dass der Sünder umkehre. Das will Gott. Geh um. Ja, mach eine Wende um 180 Grad. Das, so wie der verlorene Sohn, der kommt zum Vater und der Vater sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist, wie wir auferstehen, wie wir neues Leben finden. Ja, und dann sagt Papa, ich will dir dienen, ich will ein Tagelöhner bei dir sein, ich will nicht mehr dein Sohn sein. Leg keinen Wert drauf. Ja, Papa, ich habe gesündigt vor dir und im Himmel. Ja, und dann siehst du, was da passiert ist. Nein, nein, mein Junge, du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn bis in alle Ewigkeit. So, ich als Mensch bleibe Mensch bis in alle Ewigkeit. Ich komme aus der Ewigkeit. Ich lebe die Ewigkeit hier aus und ich gehe in die Ewigkeit für Zeit und Ewigkeit. Jeder Mensch, der über diesen Planeten geht, ob er Buddhist, Kommunist, Faschist, Sozialist und Humanist ist oder weiß ich sonst was oder Christ, ja, er geht nach Hause. Papa, ich habe gesündigt. Da kommt er in der Ewigkeit, die Tür geht auf, er sieht Jesus und er weiß plötzlich, wo er dran ist. Ja, diene Gott weiter, als wenn es nichts gewesen wäre. Ja, als noch nie einen Bruch gegeben hätte. Und wir sollen lernen zu leben im Glauben, nicht mehr im Schauen, im Gefühl, was du fühlst. Der Teufel redet die negative Gefühle. Wir sind Sünder, wir sind verloren. Vergiss die Lügen Satans. Ja, du bist geheiligt durch Jesus Christus. Ja, du lebst, als wenn es noch nie eine Rebellion gegen Gott gegeben hätte. Also wenn du noch nie von zu Hause weggegangen wärst, als du das Erbe noch nie verplempert hättest, ja, als wenn du noch nie den Papa betrübt hättest und enttäuscht hättest, ja, als deine Würde verloren hättest, nein, du kommst nach Hause, oh, mein Junge kommt, Halleluja, und wird umarmt, geküsst, und der Papa macht keine Vorwürfe. Lies mal die Geschichte Jesu, was er da über den verlorenen Sohn sagt. Deshalb sagt Jesus immer wieder, dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist so wichtig. Einmal seine Sünde bekannt zu haben, vergib mir alle meine Sünden. Und dann hast du alle Vergebung für alle deine Sünden, bist du gereinigt für den Rest deines Lebens. Ja, die Welt geht zwei Wege, entweder den Weg der Juden oder der Griechen. Der eine Weg ist der jüdische Weg, wo man mit Gesetz und Paragraphen und Buchstaben versucht, den Willen Gottes zu tun, das Wohlgefallen Gottes zu finden. Gott, ich danke dir, dass du sogar Pfeffer und Zimt verzehnte und alles Mögliche mache und so perfekt bin. Und dieser Sünder sagt hier, Gott sei mir Sünder, gnädig dort im Tempel und erlebt die Gnade Gottes. Ja. Und das Schaffen und Wirken, das ist nur menschlich. Das bleibt auch hier, der ganze Judaismus, die ganze Griechentum und Humanismus, alles bleibt hier. Die ganze Perfektionismus, das ganze gesunde Leben, das ganze Vegetarische und was weiß ich, was alles ist, das bleibt alles hier. Ist nichts Nütze. Das Fleisch ist nichts Nütze für die Ewigkeit. Ja. Und da bleibt nichts übrig, die ganze Beschneidung. Und die ganzen Kastrieren, das ganze Verstümmeln, verstehst du? Die manchen Leute verstümmeln sich im Judaismus, in Gesetzlichkeit, auch im Christentum. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das ist nicht Christus, das ist heidnisch. Ein Weihnachtsbaum aufzustellen, das ist heidnisch. Adventskranz ist heidnisch, was weiß ich, alles ist heidnisch. Schau doch die Welt an. Die ganze Welt ist heidnisch. Oder weltlich. So wie die Juden ihr geoffenbartes Gesetz hielten, sich täuschten als Gott wohlgefällig. Ja, und dann erwarten sie die Herrlichkeit und den Frieden, die Seligkeit. Und da kommt nichts, passiert nichts. Der muss auch alles da lassen, für seinen ganzen Judaismus. Und wenn es nicht kommt, dann bringen sie sich um. Ja, ich denke nur, die 1000 Juden, die sich auf Masse da umgebracht haben, als die Römer kamen, 1000 Juden brachten sich um, sie wollten nicht in die Hände der Römer fallen, lieber bringe ich mich um. Ja, 1000 Juden auf Masse da. Lies mal die Geschichte. Die Selbstgerechtigkeitsleute wollten den Himmel herabreißen. Ja, die hätten vielleicht überlebt, wenn sie den Römern sich ergeben hätten. Und so viele Menschen wollen sich nicht ergeben dem Schicksal. Sie denken, ich muss mein Schicksal kontrollieren. Die Juden, ja, die fordern Zeichen, äußere Herrlichkeitserscheinung und so weiter, der Messias, ihr Lohn für ihr Tun.
Es gibt keinen Lohn. Weißt du, wir werden gerechtfertigt durch die Gnade Jesu Christi, durch seinen Tod. Und alles andere zählt nicht. Du kannst alles vergessen. Das bringt nichts. Da tun mir die armen Juden leid. Bis heute hat das ganze Judentum nichts gebracht. Ja. Und dann kommen die Griechen, die fragen nach Weltweisheit. Sie forschen alles, sie denken alles logisch, ziehen die ganzen Schlüsse. Was ist das? Was hat es gebracht? Ja. Wenn man den Juden und den Griechen etwas sagt, dass ihre Erlösung gar nichts wert ist, ja, das bringt nichts. Die Weisheit der Griechen bringt nichts und die ganze Gesetzlichkeit der Juden bringt nichts. Das ist alles nur Selbstwirker. Gesetzeswirke, sie erreichen nicht. Ja, es ist schon alles getan. In Argentinien predigt ein feuriger Evangelist eine große Evangelisation. Dann springt ein junger Mann auf und rennt nach vorne. Pastor, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagt ein guter Mann, bleib ruhig. Vor 2000 Jahren ist schon alles passiert. Ja, da hat Jesus alles für dich getan. Du musst nur dankbar die Gnade annehmen. Das Wort vom Kreuz ist den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Die können damit nichts anfangen. Gott will uns eine einfache Lösung anbieten und geben. Das ist Jesus. Wer den Sohn Gottes annimmt, wird gerechtfertigt im gleichen Augenblick. Und Gott gibt uns Vollmacht und Autorität, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Ich muss nur Gott an mir wirken lassen, junger Mann. Du bist viel zu spät geboren. Du kannst gar nichts mehr machen. Ja, wir können jetzt nichts mehr machen. 2024 ist alles zu spät. Gott übernimmt meinen Fall, mein Leben. Ja, hat wieder Zukunft, hat Hoffnung, hat wieder Kraft. Ich kann wieder aufstehen, ich kann wieder vergessen, zurückschauen. Ja, und ein neues Leben anfangen im Glauben, im Frieden, in Freude. Gott hat so gemacht, dass selbst der Schwache, der Kleine, der Unvollkommene, der Unperfekte Heil erlangen kann. Selbst der Unerfahrene das Heil bekommt. Jeder, selbst dass sie Kinder, selbst dass sie Narren sich nicht irren können. Du musst nicht lesen und schreiben können, um die Gnade Gottes zu erleben und studieren oder sonst noch was. Ja, nicht religiös werden. Jeder Mensch, egal ob er gescheit oder dumm ist, kann das Heil erleben. Setze Gott an der Spitze deines Lebens und das ist meine Botschaft heute. Ja, wie du hier das Thema, die Wohltaten Gottes erlebst. Übergib Gott die Führung, das Steuerrad, ja, das Kommando und alles wird gut werden. Gott will an der Spitze deines Lebens stehen und dir vorangehen, so steht es in der Bibel. In Jesaja Kapitel 52, Vers 12. Diesmal sollt ihr nicht in Hass und Eile ausziehen. Ihr müsst nicht fliehen. Ja, dass ihr wegläuft und dass ihr jagt und was weiß ich. Auch wenn es in der Bibel steht, jagt nach der Heiligung. Ja, ihr müsst nicht mehr fliehen. Der Herr, euer Gott, geht euch voran und er selbst beschließt den Zug. Er selbst sagt Amen, hast wohlgetan, mein Kind. Und jeder Mensch hat eine Bestimmung in aller Liebe. Die Guten und die Schlechten haben eine Bestimmung. Die Perfekten und die Unvollkommenen, er führt. Der starke Heiland führt mit starker Hand den Zug. Ja, euer Gott wird vor euch herziehen. Achte auf Gott, auf den Vordermann. Da wirst du nicht falsch machen. Achte auf den Vordermann. Mit Gott an der Spitze hast du immer den Sieg. Kommst immer durch. Gott an der Spitze, dann jagst du deine Feinde. Halleluja. Ich bin so froh, darüber sprechen zu dürfen. Gott an der Spitze, dann bist du Spitze. Halleluja. Halleluja, Halleluja. Ja, er geht dir schon voraus und voran. Er sorgt schon im Voraus für dich, dass da die Leute auf die Seite gehen, seine Panzer kommen. Ja, er kämpft schon für dich im Voraus. Du kannst ihm einfach nur im Voraus danken. Danke, Jesus, du hast alles für mich schon getan. Ich muss nur Danke sagen. So wie dieser Evangelist. Du kannst nur danken. Mehr kannst du nicht tun für deine Erlösung. Gott will deinen Fall lösen. Er will deine Sache sich annehmen. Ruf ihn an. Ja, in der Situation deiner Not. Ich will deinen Fall lösen, sagt der Herr ganz klar. Auch jetzt in deinem Fall, was deine Situation ist. Ja, er will dein Anwalt sein. Er will die Sache übernehmen. Du musst ihn nicht mehr. Wenn du deine Sache dem Anwalt übergeben hast, solltest du nicht mehr in deine Hände nehmen. Verstehst du, machst nur Murks. Du machst nur Murks. Er macht es jetzt. Er ist jetzt der Richter, der Helfer, der die Lösung bringt. Er. Da musst du nichts mehr machen. Gott will dich unerwartet segnen. Er will dir unverdienterweise seine Gnade schenken, seine Gunst und Güte erweisen. Ja, du sollst erfahren, wie gut er ist, wie reich dein Gott ist, dein Vater im Himmel. Ja, meines ist Gold und Silber und was meines, das ist auch dein, bedien dich, Bruder, Schwester, was auch ist. Ja, er segne dich, wenn du ihm gehorsam bist. Das will ich ganz arg betonen. Er segne dich, wenn du ihm gehorsam bist. Tu, was er sagt, dann passieren Wunder in deinem Leben. Auch hier in deinem Erdendasein. Da musst du noch nicht im Himmel sein. Kannst noch abwarten. Ja, gehorsam sein. Gehorsam ist besser wie Opfer. Ja, da kannst du 1000 Ochsen opfern, das wird nichts bringen. Gehorche. Gehorche dem Herrn. Wenn nicht, dann musst du warten, bis du gestorben bist. Und dann gelten die Gesetze Gottes. Ja, seine Regeln. Dann musst du gehorchen. Dann stehst du vor Gott und kannst auf 1000 Fragen keine Antwort stehen. Und dann musst du Jesus annehmen, ob du willst oder nicht. Ja. Und dann sagt Jesus, als er hinabstieg in die unterste Welt, er nahm das Gefängnis gefangen. Wer raus will, der stelle sich auf diese Seite. Und wer beim Teufel bleiben will, der soll hier bleiben. Denn die Hölle ist für den Teufel und seine Engel gemacht und seine Diener. Ja, aber der Himmel ist für den Menschen gemacht. In aller Liebe. Gott gefällt es, wenn man nach ihm sucht, jetzt sucht, nicht erst zu spät. Fang an, jetzt nach Gott zu fragen, für Gott dich interessieren. Mein Thema ist, was gefällt Gott? Gottes Wohltaten. Jesus kam auf diese Welt, um Gottes Willen zu erfüllen. Ja, er zog umher und hat wohlgetan. Und dann stimmt die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. An dem ruht mein Wohlgefallen. Weil er den Willen Gottes getan hat, weil er gehorsam war, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Das war Jesus. Der Heilige Geist vertritt uns vor Gott, wie es ihm gefällt. Ja, nicht wie es dir gefällt oder wie es mir gefällt, wie es der Gemeinde, der Kirche, der Religion gefällt, sondern wie es ihm gefällt. Ja, der Heilige Geist ist ein Diplomat, der kennt die Sprache Gottes. Ja, und übersetzt in der richtigen Sprache Gottes. Du betest nur bla bla. Und er formuliert die Worte, wie Gott es gerne hören würde und so weiter. Er präsentiert dich im Lichte Gottes. In Römer Kapitel 8, Vers 26 und folgende Verse, da lese ich, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen. Das reicht schon für dein Gebet, dein Seufzen. Da musst du nicht mal große Worte formulieren, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Du, verstehst du? Das ist, was Gott von dir hören will, dieses Du aber, der Heilige Geist erforscht die Herzen, er weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wie es Gott gefällt, Halleluja. Und Gott gefällt, wenn du, ja, sagst, in aller Liebe. Das ist menschlich, ja. Und Jesus sprach seinen Jüngern, oder versprach seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 16, ich will meinen Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster, einen Fürsprecher senden, einen Beistand geben, der bei euch bleibt in alle Ewigkeit. Ja, der Heilige Geist bleibt bei uns in alle Ewigkeit. Und wenn du einmal den Heiligen Geist erwischt hast, einmal den Heiligen Geist eingefangen hast, einmal vom Heiligen Geist erfüllt worden bist, dann bleibt der Heilige Geist in dir für alle Ewigkeit. Der zieht nicht mehr aus. Ja, der bleibt in deinem Leben. Ja, und selbst wenn du nicht mehr glaubst und nicht mehr gläubig bist und nicht mehr den Weg gehst, das ist wie bei einem Weinfass oder Krautfass, verstehst du, da ist der Gestank da, da ist Geschmack da, da kannst du machen, was du willst, du kriegst diesen Geschmack nicht mehr raus. Also wenn du den Heiligen Geist hast, ist er da. Ja, du musst sterben, anders kannst du das nicht mehr rauskriegen. Und so ein Fass, ja, mit Sauerkraut muss man vernichten, mit dem kann man nichts mehr anfangen. Der Teufel kann mit einem Menschen nichts mehr anfangen, der einmal den Heiligen Geist gehabt hat, der voll Geistes war. Der Heilige Geist ist nicht unser Diener. Er hilft nur unserer Schwachheit, hilft uns beim Beten, in Notsituationen und so weiter. Der Heilige Geist übersetzt unsere Gebete. Selbst, ja, wenn du in Not bist, plötzlich fällt dir ein, Herr, hilf! So ein Stoßgebet. Herr, hilf! Und schon packt der Heiland und zieht dich wieder raus. Ja, das kannst du mir loswerden. Mein Schwager, der wollte zu Hause nicht mehr aushalten, da dieses ganze fromme Zeug und was weiß ich alles, ist in die Fremde gegangen, zur See, befuhr die ganzen Meere beim einem Saudi, beim Scheich hat er mitgearbeitet, am Schiff, verstehst du, das Schiff als Ingenieur gearbeitet. Aber der hat nie vergessen, dass er einmal Gott erlebt hat und kommt nach Hause und er sucht den Gott, der ihm einmal begegnet ist, der einmal sein Leben berührt hat. Das, was du einmal erlebt hast als Teenager, als junger Mann oder junge Frau, das kannst du nicht mehr loswerden. Das bestimmt dein Leben für alle Zeit und Ewigkeit. Ja, ähnlich wie beim Josef, was er bis 17 Jahre zu Hause erlebte, das hat sein Leben geprägt. Ja, und deshalb war mir wichtig, dass ich meinen Kindern auf dem Weg einfach nur einen Gedanken gebe, wenn ihr in Schwierigkeit seid, Kinder, betet, 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 betet. Ja, ihr müsst nicht die Kirche und die Gemeinde besuchen, sondern betet, wenn ihr in Schwierigkeit seid. Auch nur ein Stoßgebet. Der Heilige Geist macht uns Gott wohlgefällig, vertritt uns vor Gott, wie es ihm gefällt. Und diese Vertretung, ja, ist eine verborgene Arbeit des Geistes, der unterstützt uns vor Gott. Guck mal, Heiland, der betet. Ja, der betet. Genauso wie der Saul von Tarsus, als er blind ist und der Damaskus sitzt da im Hotel, der sieht schon 3 Tage kein Licht mehr. Und dann heißt es zu Ananias, siehe, er betet. Ja, siehe, er betet. Saul von Tarsus, so viel Zeugnisse gehört von Christen. Pass auf, auch du kommst noch dran. Ja, auch du entgehst nicht der Gnade Gottes. Und dann ist er blind, wird von diesem Licht auf die Straße geworfen und geht als Blinder nach Damaskus. Siehe, er betet. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen beten, wenn sie in der Sterbestunde kommen. Ja, da fangen alle fromm zu werden. Ja, da fangen sie an zu beten. Ja, tu immer das, was Gott gefällt. Rufe den Herrn an in deiner Not. Lieber Gott, mein Herz. Oh, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich kann nicht mehr richtig gucken. Und selbst ich bin im Koma. Fang an zu beten, auch im Koma. Das hat dir noch niemand gesagt, aber ich sage es. Du kannst auch im Koma die Herrlichkeit Gottes erleben. Denn der Mensch in seinem Unterbewusstsein ist immer noch hell da. Auch im Koma. Unsere Versöhnung ist Gottes Herzensanliegen. Denn in ihm hat die ganze Fülle von Gottes Wohlgefallen. In ihm wohnt alles und bei ihm dient alles zur Versöhnung, steht in meiner Bibel, Kolosser Kapitel 1, Vers 19. Ja, Gott ist an unserer Versöhnung interessiert. Lass dir von den Leuten nicht erzählen, so viel Mist und so viel Unsinn. Auch fromm, auch kirchlich, ja. In ihm haben wir Frieden. Durch das Blut Jesu Christi am Kreuz, durch ihn seid ihr auf der Erde, sogar im Himmel versiegelt. Gott gefällt uns zu helfen. Gott gefällt uns zu dienen, Gott gefällt uns beizustehen, Gott gefällt uns zu erhören. Weißt du, Gott wartet, dass du schreist, rufe mich an. Ja, rufe mich an, egal wann du, in welcher Situation du dich befindest. Gott gefällt uns zu helfen, wenn wir ihm gehorchen. Ja, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Und dann dient er mit seinem Heil. Komm her, mein Kind, du warst tot und bist jetzt wieder lebendig. Schau, der Papa, der dient dem Jungen, ist begeistert. Mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Was glaubst du, was nach dem Tod alles passiert? Die meisten haben gar keine Ahnung, weil sie noch nie im Jenseits drüber waren. Und die glauben nur, was sie sehen, ja, und was sie ja fühlen können. Das Gesetz konnte uns nicht helfen. Und so leben so viele ein sinnloses Leben. Ja, er sandte uns Jesus, hör auf ihn. Er kommt aus dem Jenseits, er hat uns das Jenseits verkündigt. Und wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Darum gab er uns auch den Heiligen Geist. Und wie viele den Heiligen Geist haben, die sagen zu Gott, aber lieber Vater, ich habe vor dir und dem Himmel gesündigt. Der Heilige Geist hilft uns zu gehorchen, gibt uns ein gehorsames Herz. Schau mal, was Gott dem Hesekiel Kapitel 36 sagt, Vers 26 und folgende Verse. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres. Ja, und ich werde euch das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ja, dass ihr nach den Ordnungen Gottes lebt, nach seinen Vorschriften. Da brauchst du keine große Bibelschule. Ich habe diese Internet-Bibelschule, da kannst du das Material runterladen, kannst vieles lernen und vieles ist gut. Ja, aber der Heilige Geist wird dich lehren, er wird dich belehren. Halleluja, er wird dich belehren und du wirst erfahren, was die Wahrheit ist und die Wahrheit wird dich frei machen. Halleluja, ja. Und du wirst die Rechtsbestimmungen Gottes bewahren und tun, das, den Gehorsam. Und es ist so wichtig, Gott führt dich durch Tiefen, dass du Gott gehorchen kannst. Der Heilige Geist macht dich heilig, macht dich zu etwas Besonderem, macht dich vollkommen und perfekt. Der Heilige Geist vollendet das Werk, wie beim Josef. Hör die Predigt von gestern an, durch meinen Geist, nicht durch Heer und Kraft, durch meinen Geist passiert. Und Jesus brauchte den Heiligen Geist, damit er den Willen Gottes erfüllt. Und auch ich brauche den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist bin ich Hans Wurst. Nee, mich nicht mehr und nicht weniger. Erfüllt nicht den Willen Gottes. Ja. Gott, des Geist macht uns so, dass wir so richtig vor Gott wandeln. Mit einem liebevollen Herzen, mit einem fleischenden Herzen. Mit, ja, einem übernatürlichen Geist. Ja. Gott hat es gefallen, den Paulus zu erwählen. Es war auch so ein Stoffel. Ja. Aber der Heilige Geist sagt zu Ananias, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Ja, auch wenn er so viel Schaden angerichtet hat im Werk Gottes, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und du kannst gar nicht fassen und glauben, da gibt es Menschen, die haben so viel Schaden im Werk Gottes angerichtet. Und gerade die hat Gott sich erwählt. Er sagt, die Starken will ich zum Raub haben. Nicht die Weichlinge und Feiglinge und Waschlappen. Ja, die Starken, wie Saul von Tarsus. In 2. Korinther 1, Vers 21 lese ich, der uns aber mit euch befestigt hat in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und uns das Unterpfand des Geistes in unseren Herzen gegeben hat. Gott hat das alles in unser Leben gefügt. Gott hat dir die Anzahlung geleistet durch den Heiligen Geist, dieses Pfand des Geistes gegeben. Menschen, die den Heiligen Geist haben, haben die eine Botschaft, eine Berufung, eine Bestimmung, die haben was zu sagen. Ja, was zu geben. Die haben eine Ausstrahlung, eine Aura, würde man heute sagen. Ja, die haben Autorität. Die haben Vollmacht. Gott hat es gefallen, dich auszurüsten, dich stark zu machen. Du hast vielleicht alles verloren. Bis heute nothing. Nichts, verstehst du? Aber jetzt, der Herr will dich gebrauchen mit gar nichts. Mit null fängt er an. Gott greift gerne ein, wenn du ihm wert bist, sein Wohlgefallen auf dich ruht. Er greift dir gerne unter den Armen, unter die Flügel. Ja, er richtet dich gerne auf. In Offenbarung 22 lese ich, und er wird abwischen alle Tränen von deinen Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, das wird nicht mehr sein, das wird nicht mehr sein. Ja, und du wirst in den Frieden Gottes ruhen. Gott wartet darauf, bis er dich so trösten kann, die alle Tränen von deinen Augen abwischen kann. Und dann erst erbarmt sich über dich wie ein Vater, wie eine Mutter und vergibt dir, egal was du getan hast. Lies Jesaja 55, Vers 7. Ja, lies. Er erbarmt sich. Er gibt uns sein Erbarmen, seine Gnade, seine Gunst. Ja, wo sich kein Mensch mehr, sich deiner erbarmt, mit dir nichts mehr zu tun haben will. Er ist an dir und deinem Leben interessiert. Ja, er erbarmt sich deiner. Und wenn nicht in diesem Leben, und ich sage dir eine große Wahrheit, lebt nicht für dieses Leben. Das Leben ist nicht wert. Ja, du hast noch ein anderes Leben. So wie Josef, der hat eine irdische Vision gehabt, einen irdischen Traum, wie er die Ehren sammelt und den himmlischen Traum. Mutter, Vater, Mond und Sonne und die Sterne, die verbeugen sich vor Josef. Ja, eine himmlische Erscheinung. Und viele Menschen haben keine himmlische Erscheinung, die haben keine Ahnung, dass sie noch ein anderes Leben hat. Der Herr erbarmt sich seiner Elenden, Jesaja 49, Vers 13. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, von Generation zu Generation. Hier brauchen viele Gott nicht. Ja, sie wollen mit Gott nichts zu tun haben. Aber erst in der Ewigkeit haben sie alle mit Gott was zu tun. Müssen vor Gott stehen. Müssen. Da bleibt nichts anderes übrig. Ja. Da kannst du auf die Menschen nicht mehr berufen. Auf Papa und Mama, auf Abraham, Isaac und Jakob. Kannst du nicht mehr berufen. Gott ist es, der dann für dich spricht. Mein Sohn. Ja. Und Jesus sagt, auch für ihn bin ich gestorben. In der Ewigkeit wird Jesus auftreten, noch einmal, er stieg hinab an die untersten Orte der Unterwelt. Wenn sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Da kriegst du Angst, verstehst du, und da bibberst wie Espenlaub. Und dann sagst du, was muss ich tun? So wie dieser junge Mann in Argentinien. Danke, nimm Jesus an und du wirst gerettet. Auf diese Seite hier, zu rechten. Hier kann man mit der Gnade spielen und verspielen, aber drüben hört das ganze Theater auf. Ja, lebe heute so, tu es so, wie es Gott gefällt. Und du wirst merken, das Leben ist schön. Und du kannst dein Leben hier schon wunderbar gestalten, himmlisch gestalten. Du musst nicht warten bis auf die Ewigkeit, aber spätestens dann hast du noch eine Chance. Ja, folge dem Beispiel Jesu. Diene so gut du kannst. Ja, da er die Seinen in der Welt liebte und so weiter, liebte er, erwies ihnen eine Liebe in Vollendung. Er wusch den Jüngern seine Füße. Diene den Leuten, diene den Schwachen. Ja, auch der Räuber hat ein gutes Herz. Auch der Räuber, auch der Bandit. Ja, auch der Tyrann und der Verbrecher hat ein gutes Herz. Und Gott sieht immer das Gute in dir, nicht das Schlechte. Das ist alles hier, bleibt alles hier. Er liebt es, die Jünger bis ans Ende, bis zum bitteren Ende am Kreuz. Ja, er geht mit seiner Liebe bis zum Letzten, bis zum Äußersten. Und er steigt herab von seiner göttlichen Herrlichkeit und zieht das Gewand eines Sklaven und er wäscht den Jüngern die Füße. Er wusste, sie alle werden mich verraten, sie werden sich alle an mir versündigen, sie werden alle, ja, mich gar nicht mehr kennen wollen. Ja, ich kenne diesen Menschen nicht, sagt Petrus sogar, der sogar für ihn mal sterben wollte. Vergiss die ganzen Scheinheiligen. Er wäscht unsere schmutzigen Füße, damit wir zum Tisch des Herrn zugelassen werden und würdig werden, am Tisch des Herrn zu sitzen. Gott gefällt, uns zu dienen, uns zu bedienen wie ein Kellner. Was kann ich für dich tun? Ja, Gott fordert nichts, er gibt. Und was er von uns erwartet, das hat er schon längst uns gegeben. Bist zu spät, junger Mann. Ist schon alles getan. Gott steigt herab und wird Sklave, wäscht die Jünger in die Füße, damit sie an dem vollgedeckten Tisch Gottes sitzen können und gutes Gewissen haben. Ja, du darfst gutes Gewissen bei Gott haben. Sein Wohlgefallen ruht auf meinem Leben. Erlösung. Ja, hier zeigt sich, was Erlösung ist. Es ist Charakterbildung, Temperamentbildung. Erlösung verändert uns, macht aus Böcken Lämmer, aus Ziegen Schafe. Ja, er verändert unsere Natur. Er macht aus Sünder Heilige. Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit erlösten Menschen kann man was anfangen und die anderen kannst du alle vergessen. Die müssen noch erlöst werden. Spätestens in der Todesstunde. Und wie viele haben Gott angenommen, Jesus angenommen in der Sterbestunde? Die waren noch gar nicht drüben. Aber schon im Koma haben sie gerufen, Herr, erbarm dich meiner. Und in deine Hände befehle ich meine Seele. Wie viele haben das schon gebetet? Erlösung macht aus uns ganz andere Menschen. Menschen, die Gott gefallen. Mit denen kann man was anfangen. Ja, man ist brauchbar. Die Leute vor der Sintflut, da heißt es, sie ließen sich nichts mehr sagen. Und Gott hat sie vernichtet und sterben lassen, sie untergehen lassen in der Sintflut. Und viele Leute vor der Sintflut, sie dachten, sie haben die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen. Ja, sie dachten, wir wissen alles. Aber sie waren dahin gegeben. Aber dann in der Geschichte, als Jesus hinabstieg, 1. Petrus Kapitel 3, Vers 19, da sind die Leute vor der Sintflut erwähnt. Und er gibt ihnen Gnade. Gott gibt ihnen Gnade. Und das ist Schächers Gnade. Gott gibt den Menschen noch Schächers Gnade. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja. Für manche ist in diesem Leben alles verloren, hoffnungslos. Sie werden sich nicht mehr fangen. Da gibt es zu viele Blockaden. Da fehlt der freie Wille. Ist versaut durch die Gesellschaft. Ja. Sie sind gut im Kern. Aber ihr Kern ist verdorben oder irgendwie verwildert. Aber dann, Jesus hat auch diese Leute eine Erlösung gebracht. Im 1. Petrus 3, Vers 19, da lese ich, und in ihm ist er auch hinabgegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis. die einst ungehorsam waren, die gar nicht gehorchten und so weiter, als Gott in Geduld ausharrte in der Zeit Noahs, als man in die Arche baute, und in der wenige, nämlich nur 8 Seelen gerettet wurden, als das Wasser kam, verstehst du? Er ist hinabgestiegen. Jesus steigt hinab, um deine Familie zu retten. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus gerettet. Ein Lamm für eine Familie reicht aus. Jesus holt auch die, die aus dem, im Gefängnis sind, befreit die Dummen, die Verführten, die Verblendeten. Er ist für alle gekommen, nicht nur für die Pfingstler, Charismatiker, Gläubige, Christen, was weiß ich, Evangelikale. Er ist auch für die Heiden gekommen. Er kam zu suchen, die verloren sind. Und die ganze Menschheit ist verloren, wenn du genau nimmst. Ja, alle. Auch die Atheisten. Ja, auch die Atheisten haben nur einen guten Kern. Ich bin in Perm, in Russland, im Uralgebirge. Und da kommen wir zu einem weißen Vater. Und zuerst, als wir das erste Mal dort waren, da war die Stube voll geraucht. Verstehst du? Und er entschuldigt sich. Wissen, entschuldigen Sie, ich rauche wie ein Schlot, sagt er. Ich rauche wie ein Schlot. Dann sagt er, wissen die Kommunisten, als die Sowjetunion gefallen ist, die haben alles stehen gelassen, die Kinder in ihre Scheiße überlassen, verstehst? Ich war hier der Waisenvater, ich habe das nicht übers Herz gebracht, ich bin hier der Waisenvater, tagsüber passe ich auf die Kinder auf und nachts gehe ich stehlen, damit die Kinder was zu essen haben. Und deshalb muss ich so rauchen, weil ich so nervös bin. Ja, ich muss mich abreagieren. Wir haben das damals nicht verstanden, aber wir haben dann diesem Heimvater geholfen, verstehst du, dass er nicht mehr stehlen gehen muss, nachts. Ja, dass er die weißen Kinder anständig, ihr von der Berliner Gemeinde haben wir sie unterstützt, jahrelang, und ihnen geholfen, damit dieser weißen Vater ein guter weißen Vater ist, und dann hat er sogar sein Herz dem Herrn Jesus später gegeben. Als wir dann irgendwann mal hinkamen, da war er sauber, sagte, sehen Sie, ich habe mich verändert. Ja, ich habe mich verändert. Und das ist, du darfst niemand richten. Auch diejenigen, die so rauchen wie ein Schlot. Vergiss es. Jesus holt die Menschen aus ihrer Verblendung. Er ist gekommen, für die Verlorenen, für die Sünder, sie selig zu machen. Er will nicht, dass die Sünder sterben, dass die Waisenkinder ohne Waisenvater ist und verhungern und in der Scheiße verrecken. Das will Jesus nicht. Ja, und hat so einen Kommunisten erwählt. Christen haben das nicht gemacht. Ja, die sind abgehauen. Ja, aber der Herr Jesus sucht Verlorene. Ja, die Begegnung mit Gott ist ein Schlüsselerlebnis. Gott arbeitet durch sich selbst. Er produziert sich selbst. Er und der Vater hat Jesus auferweckt. Derselbe Geist, der Jesus aus dem Grab herausholte, wird auch unsere Leiber lebendig machen. Und wir haben uns sehr gefreut, als dieser weisen Vater einfach Gott gedient hat, auch unwissend als Atheist. Wahrscheinlich war er auch Kommunist noch dazu. Ja, Gott gefällt dir beizustehen. In 2. Samuel Kapitel 10, Vers 12, da heißt es, der Herr tue, was ihm gefällt. Und das tut er überall, was ihm gefällt, nicht was uns gefällt. Weißt du, wenn es nach uns ginge, da müsste er das und jenes tun. Aber sein Wille geschieht, nicht wie es uns gefällt. Ja. In 5. Mose 33, Vers 11 lese ich, lass dir gefallen an den Werken seiner Hände. Du kannst dich Gott überlassen, getrost und gelassen in ihm sein. Ja, da entwickelst du dich so, wie er dich haben will, wer dich mal bestimmt hat in deinem Leben. Ja, er ist der Weinstock und du bist die Rebe, die an ihm hängt. Ein Junge ist in Garmisch-Partenkirchen im Zug eingestiegen. Da war alles okay, fährt über München durch, weiter hier durch Süddeutschland. Und da sind Passanten da, die sind zu aufgeregt, rufen den Schaffner und sagen, Herr Schaffner, schauen Sie, da sitzt ein Bub, spielt und hat Vesper dabei, zu reagieren, als wenn es gar nichts wäre. Vielleicht ist er von zu Hause abgehauen. Was ist die Geschichte? Und der Schaffner hat sich nach dem Jungen erkundigt und sagt, weißt du, wo du aussteigen musst? Nein, das weiß ich nicht. Und so weiter. Und dann sagt der Schaffner, aber du bist hier im Zug und bist so vergnügt und gelassen. Ich mache mir keine Sorgen. Mein Papa ist der Schaffner und er wird mir sagen, wenn ich aussteigen soll. Ja, der liebe Gott ist dein Schaffner und er wird dir sagen, wann du aussteigen darfst und musst. darfst ganz gelassen in dieser Welt spielen, essen und lass die Leute reden, was sie wollen. Die haben keine Ahnung, wer du bist. Und das ist eine unerwartete Segnung. Gott hat die Übersicht und die Kontrolle über dein Leben. Unser Gott, er hat alles, er überwacht. Mein Papa ist der Schaffner, ja, von meinem Leben, der Urheber, der Kontrolleur. Ja, und das ist tröstlich, beruhigend für mich. Er wird meinen Fall lösen, wenn es soweit ist. Es ist noch nicht soweit, aber wenn es soweit ist, wird er lösen. Dann ist meine Reise hier zu Ende. Gott ist für die Seinen alternativ los, verstehst du? Er ist aktiv bis zuletzt. Die ganze Aktion, alles was passiert, vertraue deinem Papa im Himmel. In Micha Kapitel 2, Vers 13 lesen wir, ein starker Held wird sie ausführen, die Herde Gottes, und mit ihm an der Spitze brechen sie hervor, und der Herr ist unser Held, als ihr König zieht er ihnen voran. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, versteht? Er zieht uns voran. Satan kann es nicht verhindern. Ja, die Kinder Gottes nicht aufhalten. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt. Ja, glaube, dass Gott dir vorangeht. Er führt den Streit, den Krieg. Ja, legst deinen Fall in seine Hände, was auch immer ist. Und wenn er den Fall übernimmt, dann greift den Fall nicht mehr an. Ein Rechtsanwalt stört sich immer, wenn man dem Rechtsanwalt den Fall übergibt und man immer wieder in die Sache reingreift. Verstehst du? Es ist mehr vermurkst, als du denkst. Verstehst du? Ich weiß, mein Sohn ist Rechtsanwalt. Und wir haben da so ein paar fromme Schwestern in der Gemeinde gehabt, für die er sich eingesetzt hat. Die haben immer wieder angerufen, in der Verwaltung oder wo auch immer ist. Der hat gesagt, weißt du, ich mache es für die Leute. Ich werde es richtig bringen, dass alles in Ordnung geht. Aber die versuchen immer noch, wie weit sind wir denn? Was passiert da, verstehst du? Überlass dem Rechtsanwalt deine Geschichte und es wird gut werden. Versuch nicht, ein Kurpfuscher zu sein bei dem lieben Gott. Mit Gott bist du an der Spitze. Ja, er hat deinen Fall übernommen und er wird dir helfen. Und du erlebst unerwartete Segnungen und Wunder. Er macht es schon. Ja, unerwartete Ereignisse. Und plötzlich ist es soweit. Dann kann mein Sohn anrufen und sagen, jetzt können Sie das und das, jetzt können Sie ins Heim gehen. Und da ist eine Schwester, die hat ja auch immer wieder angerufen. Was weiß ich, was alles da war. Und das ist nichts Rechtes geworden. Und heute ist sie in einem Heim, hat ein tolles Zimmer. Verstehst du? Man muss warten, bis die Stunde Gottes kommt, bis es soweit ist. Gott ist unsere Speerspitze. Israel, über die das Volk Gottes heißt es, er geht mit an der Spitze durch den Jordan, durch das Wasser, durch das Rote Meer. Gott ist an der Spitze bei der Einnahme von Jericho, gehen sie 13 Mal um die Stadt. 13 Mal, überlass Gott. Und dann mach ein Feldgeschrei. Das ist eine Anbetung. Mach ein Juhe oder was auch ist, ein Halleluja. Und die Mauern fallen. Jericho war so verschlossen. Josua Kapitel 6, Vers 1, da lesen wir, war so verschlossen, dass niemand rein und raus konnte. Aber Gott konnte rein. Gott konnte die Mauern kippen. Überlass Gott die Führung in deinem Leben. Gott sagt, ich gebe dir den König von Jericho in deine Hand und seine Leute miteinander und sein Hab und Gut. Ja, sie haben Jericho nur eingenommen mit Gott an der Spitze. Und du wirst dein Leben nur dann meistern mit Gott an der Spitze. Kümmere dich nicht so viel. Du musst es nur einnehmen und ein lautes Geschrei machen. Laute Anbetung. Ja, die Gegenwart Gottes rühmen. Ja, Gott setze ihn an der Spitze, an der ganzen Aktion, ja, an der Spitze von Jericho, von deiner Krankheit, was auch immer ist, von deiner Not. Wenn Gott sich aufmacht, seinem Volk zu helfen, lese ich in Zephaniah Kapitel 3, Vers 13, da heißt es, da reißt er sogar vom Palast des Königs das Dach hinunter. Ja, der entfernt alles, da ist der König plötzlich obdachlos. Halleluja. Ganz den König, ja, da sitzt er in kahlen Mauern. Seine Heerführer wollen uns zerschmettern. Sie stürmen heran wie der Wirbelwind. Ja, sie freuen sich, uns zu verschlingen. Sie wollen die Beute haben. Ja, du aber durchbohrst sie mit deinen eigenen die Spitze Gottes löst das Problem. Mit deinen Rossen bahnst du dir den Weg durch die schäumenden Meere. Mit deinen Rossen. Weißt du, immer in der Bibel, wenn du Rosse liest, sind immer Engel. Engel sind wie Pferde. Das sind die Pferde. Ein Berg voller feuriger Rosse. Ja, lies die Geschichte. Und plötzlich unerwartet bekommst du den Sieg. Kannst dich nur darauf einstellen und beruhigt sein. Er geht mit dir und kannst nur ganz ruhig bleiben. Halleluja. Und Tee trinken und Kuchen essen. Ob das gesund ist, eine andere Frage, aber trotzdem. Kannst du das alles machen? Gott gefällt, dich zu beruhigen. Komm runter. Ich habe meinen Bruder in Heilbronn gehabt, meinen leiblichen Bruder, der war auf der Bibelschule, aber der wollte nicht predigen. Dann hat er einen Dienst gehabt, wenn in der Bibel, im Gottesdienst jemand ausgeflippt ist, oh, Halleluja, Halleluja, dann kam er und der Schwester, vor allem Schwester, auf die Schulter geklopft, beruhige dich, Schwester, komm runter, verstehst du, beruhige dich, Halleluja, Halleluja, vergiss es, ja, komm runter, Gott will dich ermutigen und dir den Segen geben für dein Leben, komm runter. Gott gefällt es, dich zu betreuen, einfach dir auf die Schulter zu kloppen. Beruhige dich, sei nicht so nervös. Auch viele Christen sind sehr nervös. Da verstehst du, da flattern sie, wie Espenlauf. Gott gefällt, dich ja aus der Gefahrenzone rauszuholen und aus der Schutzlinie, aus dem ganzen Beschuss, verstehst du. Gott will dich rausholen. In 5. Mose 1, Vers 30. Der Herr, euer Gott, wird vor euch herziehen und für euch kämpfen. Ihr habt es erlebt und es im Herrn nachgesagt, verstehst du, wie später für das gelobte Land, was wir es den Ägyptern getan hat und euch durch die Wüste getragen hat, wie ein Vater sein Kind den ganzen Weg bis hierher, ja, bis hierher, bis zu deiner Sterbestunde hat Gott dich geführt und dich gut versorgt. Denn er war vor euch hergezogen, um die Lage Plätze auszusuchen und euch den Weg zu zeigen, bei Tag in einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Denn er hat vor euch alle Lagerplätze ausgesucht und ausfindig gemacht und euch den Weg gezeigt, so diese Oasen. Wie viele Oasen hast du in deinem Leben gehabt? Gott hat alles für dich schon voraus ausgesucht. Ja, ausgesucht, wie dein Leben endet. Ja, voraus alles vorbereitet. Setze Gott einfach an die Spitze. Jesu, geh voran. Halleluja. Jesu, geh voran. Ja. Was Gott gefällt, ja, es gefällt ihm, dich zu erhören. Ja, er ist ein Gebetsbeantworter. Ja, Gott gefällt, für dein Recht zu sorgen. Er verschafft sein Recht, das Recht seinen Kindern, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Ja. Wenn Gott bei uns an der Spitze geht, sind wir allem überlegen. Sind wir sicher und stark. In Zacharia Kapitel 12, Vers 8 lese ich, wenn Gott sich seinem Volk wieder zuwendet und dergleichen, dann wird er vor ihnen so stark, dann wird das Volk so stark sein wie David und seine Nachkommen an ihrer Spitze und dann sind sie umgeben von den Engeln Gottes, Pferde Gottes, Halleluja, die ziehen durch. Die Pferde Gottes, Gott an der Spitze, dann bist du Gewinner. Gott ist dein Vorkämpfer, dein Vorarbeiter, dein Begleitschutz. Lasse Gott vorangehen. Gott gefällt, dich zu verteidigen. Stille sein. Halt den Mund und Gott wird für dich streiten, Bruder, Schwester. Gott braucht Projekte, für die sich einsetzen kann, seinen Engeln befehlen kann. Ja, Psalm 91, lies mal. Seine Engel sind die Pferde. Jesaja 54, Vers 17, dann wird keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wurde, Erfolg haben und nichts ausrichten. Keine Waffe. Und jeden, der dich anklagen will und versuchen wird, wird er ins Unrecht setzen. Wie ein Bumerang fällt es an ihm zurück wieder. Ja, Gott wird sein Volk beschützen. Er wird seinen Engeln befehlen. Halleluja. Ja, mit Gott im Bund. An der Spitze erreichst du deine Bestimmung. Ohne Gott wirst du depressiv, schwermütig, resignierst, ja, aber mit Gott versagst du nie, bleibst du ruhig und gelassen. Gott macht dir Mut, ja, gegen den Strom zu schwimmen, ja, er geht dir voraus, er macht dir die Bahn, du bist nur in seinem Windkanal, da sparst so viel Energie, wenn du im Windkanal Gottes bist, Der Würgeengel hat keinen Zugriff auf dein Leben. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch streiten. Er hilft uns, weil er uns liebt. Er nimmt sich unserer an aus Liebe. Er kümmert sich um uns, um unseren Fall, um unsere Sache, ja, um unsere Angelegenheiten. Du bist Gott nicht gleichgültig. Hör doch mit dem Unsinn auf, das ist eine Lüge. Kein Mensch ist Gott gleichgültig, sonst hätte er ihn gar nicht geschaffen. Du hast mich zubereitet, im Mutterleib, steht einmal in der Bibel. Ja, wenn Gott bei dir an der Spitze steht, dann ist er wie ein Eisbrecher. Der bricht das Eis und du fährst in diesem freien Kanal. Ja, er ist, der für dich kämpft. Josua Kapitel 10, Vers 9 bis 15. Josua kämpfte gegen die Amoriter die ganze Nacht und so weiter. Und er hat gedacht, ich muss alles machen. Aber der Herr versetzte gerade die Amalekiter in Angst und Schrecken, dass sie Angst hatten, bevor das alles passierte, bevor sie den Josua sahen, es war alles vorbei. Der Herr ließ Hagelkörner regnen und der Herr ließ das und das und das. Und die Amoriter verzagten am Leben. Die Sonne stand still zu Gibeon und auch der Mond blieb stehen, fast einen ganzen Tag lang. Aber was ist denn los? Wird es Abend? Nein, es wird kein Abend und es wird keine Nacht. Ja, der Herr kämpft auf die Seite der Israeliten. Gott gefällt, für seine Kinder zu streiten, zu kämpfen, sie zu verteidigen. Für Gott sind deine Probleme nur Peanuts, Nüsse, ja, oder kleine Peanuts, ja, nur kleine Schwierigkeiten. Gott nimmt deine Verzweiflung und deine Ängste weg, ja, deine Sorgen, die nimmt er sehr ernst. Gott nimmt dich ernst, bis zum letzten Augenblick und noch drüber hinaus. Du bist für Gott wichtig, auch wenn du in dieser Welt unwichtig bist, keine Beachtung findest, hier keine Rolle spielst, nicht ernst genommen wird. Du bist für Gott sehr, 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 sehr wichtig. Er hat dich lieb. Halleluja, er hat dich lieb. Wie ein Vater sein Kind. Ja, er hat lieb. Nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du alles wohl machst. An uns, ja, an uns hast du Gefallen gefunden. Ich weiß nicht warum. Was haben wir getan? Aber du hast Spaß an uns. Ja, und du willst uns in deinem Reich haben und du machst uns passend für den Himmel. Du vollendest das Werk an uns, das Werk der Erlösung und füllst unseren Mangel mit deinem Reichtum aus, auch bei meinen Hörern, wo sie auch immer sind. Halleluja. Ich segne meine Freunde, die sollen deinen Frieden erleben und deine Kraft und deine Gnade, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören noch ein Lied über die Engel. Ich treffe öfters einen Engel. Ich weiß nicht, ob du schon einen Engel getroffen hast, aber wir möchten dieses Lied hören und dann möchten wir das Opfer aufnehmen. Gott möge uns segnen.